Mit 4:3 in der Schweiz und mit 2:1 gegen Ghana gewinnt das deutsche Nationalteam unter Julian Nagelsmann beide Testspiele vor dieser Weltmeisterschaft. Es gibt natürlich trotzdem einiges zu besprechen und das tun wir in der gewohnten Runde. Martin Rafelt ist hier von Spielverlagerung und Caro Kipper, freie Sportjournalistin. Und genau jetzt geht's los.
Und nun im Programm der Rasenfunk.
Das Traurigste ist, dass solch ein Heim-EM wahrscheinlich in meiner Karriere auch nicht mehr kommt. Das tut weh und auch, dass man zwei Jahre warten muss, bis man Weltmeister wird. Tut auch weh. Dir gefällt euch die Aussage, gell? Da werden die Augen alle groß. Wahnsinn. Was soll ich jetzt sagen, dass man in der Vorrunde ausscheidet? Natürlich wollen wir Weltmeister werden, ist doch klar. Das will jede Mannschaft, die in der Quali teilnimmt, 25 übrigens.
Alles zum deutschen Nationalteam.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, und hallo und herzlich willkommen, Caro Kipper. Servus, Caro.
Hallo in die Runde.
Und Martin Rafelt, aus seinem Spa ist er uns zugeschaltet, kleiner Insider. Servus, Martin. Du bist gemutet.
Das geht ja gut los.
Aber wirklich.
Moin.
Du, es geht entsprechend los. Ich bin irgendwie grumpy nach diesen zwei Spielen. Ich weiß nicht, ob gerechtfertigt oder aus Schlafmangel. Beides ist ungefähr gleich wahrscheinlich. Kannst du es nachvollziehen, Martin, dass so eine gewisse Grumpiness bleibt nach 4 Gegentoren in 2 Spielen?
Ja. Ja. Es war so ein bisschen... ich glaube, die Gesamtstimmung um die Nationalmannschaft ist auch gerade ein bisschen eher grumpy als begeistert, ne? Ich glaube, das spielt da wahrscheinlich mit rein bei dir.
Ja, das kann schon sein. Ich meine, normalerweise lasse ich mich von sowas nicht leiten. Ich, ehrlich gesagt, ich halte das Verhalten von Julian Nagelsmann inzwischen für rein erratisch. Also ich kann dir immer eine Begründung geben. Du erklärst es uns ja auch mal ganz toll, was er sich gedacht hat. Aber für mich ergibt es als eben Halblein dann doch nicht immer Sinn. Und dann dafür, finde ich, ist er ein bisschen zu selbstbewusst. Aber eigentlich sind das ja Themen, die sonst hier im Rasenfunk gar nicht stattfinden. Also vielleicht ist das jetzt dann auch tatsächlich mein Fehler. Ich weiß nicht, Caro, wie geht's dir denn?
Trotzdem einmal also, kurz für die Hörer zwischengefragt, was heißt erratisch?
Ich finde, dass es so ein bisschen immer noch sehr viel Rumprobiere ist und dass er manche Dinge, also alles kann er immer sehr gut begründen, ich finde aber nicht alles immer gleich nachvollziehbar. Und da kannst du natürlich die große UNDAF-Diskussion kannst du führen, die ist mir fast ein Teil zu groß, aber du kannst es auch auf andere Positionen beziehen.
Auch.
Ja, ihm ist ja auch zu groß, aber er ist ja, also vielleicht kommt die Grumpiness ja auch von Julian Nagelsmann, er ist ja immer gleich sofort beleidigt, wenn nicht alle seiner Meinung sind, offenbar bewegt er sich noch so nicht so lange im Profifußball, da ist das vielleicht durchaus mal so, aber ja, ich glaube, ich werde es dann noch gleich ein bisschen ausführen, aber jetzt möchte ich gerne Caro die Möglichkeit geben, hier entweder gute Laune reinzubringen oder nochmal richtig draufzulegen auf die schlechte. Komm Caro, wisst ihr was zu Dennis Undorf sagen? Nee.
Ach so, vielleicht schon. Ich finde, an Dennis Undorf kann man ganz gut die schlechte Laune, die Nagelsmann bei Max verursacht, erklären. Erst verspricht uns Julian Nagelsmann, es gibt jetzt ein Leistungsprinzip. Dann sind wir alle groß begeistert. Geil, endlich, Leistungsprinzip, bla bla bla.
Die dunklen Löwjahre sind
diese Rollen
vorbei. Entschuldigung.
Richtig. Dann kommt diese Rollenverteilung jetzt im März, die schon auf die WM ausgelegt wird. So, dann spielt Dennis Undorf, der beste deutsche Stürmer, nicht gegen die Schweiz. Dann erklärt er uns vor dem Spiel gegen Ghana, ja, das sei, dann wird erstmal so erklärt, die viel gerade in den Verein leisten, die sollten auch geschont werden, sind ja nur Freundschaftsspiele. Dann wird das so ein bisschen als die Begründung für Undorf suggeriert. Dann sind wir vor dem Spiel gegen Ghana und Nagelsmann erzählt uns, dass Undorf einer ist, der trifft, wenn der Gegner schon müde ist und es ihm nicht gut tun würde. Was ist mit meiner Stimme? Der tut es gerade auch nicht
auch
gut.
Die ist auch grumpy, ja, genau.
So, ich bin wieder da. Dem es nicht gut tun würde, die ganze Zeit.
Für dich in Testspielen einsetzen.
Die Stimme muss geschont werden, hat Martin
die
gesagt.
Die Stimme muss geschont werden. Ja. Dann wird als Grund angeführt, ja, Undorf wäre einfach der Spieler, der ist als Joker besser. Wo sich alle denken, die Undorf über 90 Minuten gesehen haben, hä? Wo kommt das denn jetzt her, diese Begründung? Und dann sagt aber nach dem Spiel Undorf in seinem Interview, dass er eben auch hofft, durch solche Leistungen die Rolle, die ihm zugeschrieben wurde, nochmal zu verändern. Und das heißt ja, wenn wir an Punkt 2 gehen, dass von Anfang an klar war, dass Dennis Undorf nur eine Joker-Rolle unter Nagelsmann haben soll und diese ganzen Begründungen von wegen der Gegner soll müde sein und die im Verein beansprucht sind, nicht so arg fordern, dass die eigentlich alle blöd sind und Luftschlösser, aber so in der Art sind. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen, ja. Also so würde ich meinen Nagelsmann-Frust erklären, dass du so viele Sachen hast, die er sagt, die eigentlich egal sind. So, dann Undorfs Rolle ist unter ihm der Joker und dann muss er auch dazu stehen und dass dann alle natürlich sagen, hä, warum ist der Stürmer, der so viele Tore geschossen hat, wie alle anderen da vorne zusammen, nur der Joker, neben allen weichen Faktoren, die Undorf mitbringt, ja. Da würde ich beides mal verbinden, den Nagelsmann-Frust und Dennis Undorf.
Ich finde darüber hinaus auch den Umgang mit Undorf an der Stelle auch total seltsam, dass so, weil was so komisch ist, ist, dass er am Ende die richtigen Sachen sagt, also dass er zum Beispiel sagt, ist ja, okay, dann macht er sich Druck, aber dann muss er natürlich weiter treffen und, aber es ist ja, jeder Spieler soll ja auch seine Rolle verbessern wollen. Also er sagt ja, er hat ja explizit gesagt, er findet es eigentlich gut, dass er seine Rolle verbessern will. Aber davor hat er dreimal eigentlich zu verstehen gegeben, dass das totaler Quatsch ist und dass es irgendwie auch unverschämt ist und hat sich total pissig geäußert drüber. Und wir sind so, wieso bist du dreimal angepisst, nur um am Ende zu behaupten, ja, ist ja cool, wenn er motiviert ist. So, es ist irgendwie nicht so ganz glaubwürdig.
Vor allem, was haltet ihr denn von diesem Rollenfetisch? Denn zur EM24, ich meine, wir haben ja ausführlich drüber geredet, da hat das ja insofern Sinn ergeben, weil A, es gab diesen Case aus dem Basketball und es wirkt natürlich auch wahnsinnig modern, wenn man sagt, hey, wir nehmen was aus einer anderen Sportart. Und das meine ich jetzt gar nicht so ironisch, wie es rüberkam. Ich glaube grundsätzlich, dass der Fußball durchaus wirklich von anderen Sportarten auch lernen kann. Und zur EM24 gab es ja dann viel verschiedene Quickfixes, mit denen ja auch Julian Nagelsmann dann nur für dieses Turnier versucht hat, Dinge zu regeln im Nationalteam. Unter anderem Toni Kroos ist da die symbolische Figur für. Ich würde aber ehrlicherweise behaupten, schon während der EM hat das eigentlich gar nicht so gut funktioniert mit den Rollen. Und jetzt verstehe ich das gar nicht, warum das so penetriert wird. Also als sei das jetzt so ein Riesenerfolgserlebnis gewesen. Ich finde, die Europameisterschaft, die wird total verklärt und auf Kukureja-Handspiel reduziert. Es wird nicht drüber gesprochen, dass man ja ohne das Handspiel trotzdem in ein Elfmeterschießen hätte kommen können, wenn man ordentlich verteidigt hätte gegen einen gar nicht so großen und kopfballstarken Spieler, der dann das 2:1 macht. Es geht mir ein bisschen unter, dass man gegen Dänemark im Achtelfinale schon hätte ausscheiden können. Ich fand jetzt auch das Gruppenspiel gegen die Schweiz auch nicht überragend von Deutschland. Wir haben es ja alles ausführlich damals besprochen. Also woher glaubt ihr, kommt dieses Fixieren darauf, wir machen das jetzt genauso bei der EM, weil da hat es ja angeblich so ganz toll geklappt, dass wir schon vor dem Turnier jedem Spieler eine Rolle geben, was ja immer eigentlich schon passiert ist. Es wurde nie so deutlich nach außen kommuniziert, aber gleichzeitig verbaust du dir damit ja auch in der öffentlichen Kommunikation ganz viele Entscheidungen, die vielleicht auch mal aus dem Bauch heraus entschieden werden müssen während eines Turniers. Und gleichzeitig verbaust du eben auch den Spielern die Möglichkeit, jetzt in den Monaten, die es ja noch gibt, bis zur Weltmeisterschaft, eben wirklich tatsächlich nochmal ein paar Aspekte dem Trainer zu zeigen, wo er sagt, ah ja, vielleicht bist du doch Startelf. Gruppenspiel hatte ich so vorher noch gar nicht auf dem Schirm. Also warum glaubst du, Caro, macht sich Julian Nagelsmann letztlich dann das Leben auch schwer, indem er jetzt schon Rollen verteilt für ein Turnier, das in ein paar Monaten ist?
Dass die Rollenverteilung widerspricht ja auch eben, wie du sagst, diesem Leistungsprinzip. Und ich glaube, man hat einfach versäumt, nach der EM 2024 so das Stammteam aufzubauen. Was ist die erste Elf, die wir sehen wollen? Was ist die Doppelsechs, mit der er spielen wird? Also das ist ja quasi auch Rollenverteilung, nur dass wir ein Nations League Turnier, ein Quali-Turnier, Testspiele darauf gewartet haben, dass sich eben so eine Stammelf oder Spieler, von denen man weiß, die werden spielen und die spielen so und so zusammen und die sind auf der und der Position. Ist ja, hat ja Nagelsmann gestern auch gesagt, wie wichtig ihm eben diese Positionstreue ist und dass er das, was dann gegen Ghana aus dem Ruder gelaufen ist, nach einer halben Stunde damit zu tun hat, dass die so Freestyle-mäßig durch die Gegend gelaufen sind. Das ist dann ja im Kleinen die Rollenverteilung auf dem Platz. Alle sollen da genau ihre Rolle einhalten und dann hat Deutschland auch nicht die defensiven Probleme, die gegen die Schweiz so kritisiert wurden. Vereinfacht gesagt, beziehungsweise so wie Nagelsmann es gesagt hat. Und ich glaube, daher kommt jetzt diese Rollenverteilung, um jetzt, ich kann nicht gut rechnen, so und so viele Tage oder Monate vor dem Turnier zu sagen, das ist es jetzt, so machen wir es jetzt, damit du diese verlässliche Ordnung auf dem Spielfeld hast, die du in der Nationalmannschaft, hatten wir ja hier auch schon oft, nicht wie im Verein organisch aufbauen kannst, sondern mit irgendeinem System überstülpen musst. Aber da ist natürlich dann eigentlich das Naheliegende, sich darauf zu stützen, wie die Spieler eben auch im Verein spielen oder mal gespielt haben. Dann, ja. Und du musst halt zum Beispiel mit Joshua Kimmich, der hat jetzt die Rolle des Rechtsverteidigers, der dann mal in der Mitte agieren darf, weil es einfach keinen anderen gibt. Also anscheinend, so, das ist,
aber das ist es
zumindest
ja.
Laut der Wahrnehmung.
Er hat ja im Grunde seine Startelf schon im Kopf und natürlich gab es jetzt auch ein paar Verletzungen und er hat auch Rollenverteilungen im Kopf und da ist eben zum Beispiel eine Rollenverteilung ist Goretzka-Pavlovic, defensives Mittelfeld. Du wirst einen eher passstarken Spieler und du wirst einen, der angeblich jedes Kopfballduell gewinnt, so wie er es im Kicker-Interview gesagt hat. Dann verstehe ich nicht, Martin, du wirst es mir jetzt bestimmt gleich erklären können, warum dann gegen Ghana Pascal Groß neben Angelo Stiller spielt. Also Stiller ist der Pavlovic-Ersatz und Groß soll der jetzt dann Goretzka sein auf einmal? Oder ist das jetzt schon, wir simulieren die Elfenbeinküste und erwarten da ein komplett anderes Spiel und deswegen wollen wir es da dann doch irgendwie anders haben? Ich verstehe es nicht.
Nö, Groß hat ja die Goretzka-Rolle gespielt. Groß soll dann in dem Moment der Ersatz für diese Goretzka-Rolle sein.
Aber passt das?
Schwer zu sagen. Ich glaube, also ich sehe Groß eher dann, also das entscheidet, also vielleicht ein kurz genereller Kommentar zu Goretzka-Rolle, die dieses ganze Thema noch ein größeres Fragezeichen dahinter hängt, ist ja, dass Goretzka effektiv Zehner spielt. Der spielt fast das ganze Spiel lang Zehner. Der wird nur Sechser, wenn man in der eigenen Hälfte mal tief verteidigt. Dann fällt er auf Sechs zurück. Ansonsten im Pressing spielt er Zehner, im Spielaufbau spielt er Zehner, im Angriffsdrittel spielt er Zehner. Er ist die ganze Zeit Zehner. Was nochmal das so ein bisschen seltsamer macht, also das erklärt natürlich ein bisschen, warum er diese krasse Rollenverteilung braucht, weil er spielt nicht mit zwei Sechsern, er spielt mit einem Sechser und einem Zehner eigentlich. Und der Zehner wird ab und zu zum zweiten Sechser noch. Und da wird's dann ein bisschen auch nachvollziehbarer, warum er bestimmte Spieler vielleicht da nicht sieht in dieser Rolle, weil jetzt ein Stiller gar nicht so weit vorne, ne? Also Stiller neben Pavlovic würde nicht so viel Sinn machen, weil Stiller dann sehr, sehr weit vorne spielen würde.
Okay, dann macht er doch beim VfB auch. Das ist doch super.
Kann er das.
Ja, ne? Also.
Aber ist offenbar nicht eine Rolle, die er für ihn sieht. Aber zum Beispiel dieses Stach-Thema ist dann ein bisschen komisch, dass er sagt, er spielt keine, also er spielt weniger eine Rolle, weil er im Verein jetzt so weit vorne spielt. Wenn die Rolle neben Pavlovic eine ist, die super weit nach vorne geht. Da müsste man eher sagen, er spielt nicht weit vorne genug im Verein. Hat er dann aber auch genau die Goretzka. Ich glaube, im Grunde wurde einfach mit Stach und Groß, die haben eigentlich ein bisschen den Goretzka-Ersatz gecastet. Wahrscheinlich. Ich finde die Rolle generell ein bisschen seltsam, wenn wir das gegen das Bayern-System legen, was wir da machen, und das hat ja viele Ähnlichkeiten mit dem Bayern-System, ist, du hast ja bei Bayern hast du diese Außenverteidigerrolle, die so ins Mittelfeld reinschiebt und dann diagonal vorne reingeht, und dafür kippt Kimmich auf Rechtsverteidiger. Stattdessen haben wir jetzt Kimmich als Rechtsverteidiger, der da schon steht, der kippt nicht aus dem Zentrum raus. Das heißt, dieser Zentrums, die Person neben Pavlovic, die ist offen im Vergleich mit dem Bayern-System. Und die 1:1 Interpretation wäre, dass man den so ein bisschen aus dem Zentrum rauszieht, so seitlich, und dann seitlich in so einer Box-to-Box-Rolle einsetzt. So ein bisschen, dass du so einen 3-1-Aufbau hast mit Dreier-Aufbau hinter Pavlovic und dann noch einen zweiten Sechser, der so shuttelt sozusagen. Und stattdessen diese Person, also im Grunde ziehst du den Leimer im Bayern-System, den ziehst du komplett auf die 10. Den lässt du die ganze Zeit zentral offensiv im Zentrum stehen und hast dadurch einen Spieler eigentlich weniger im Spielaufbau und dafür einen mehr vorne drin. Und ich bin nicht davon, also das, ich finde das nicht so offensichtlich, diese Entscheidung, und ich habe auch nicht das Gefühl, dass, also ich habe das Gefühl, wenn man sich stärker da am Bayern-System orientieren würde, dann würde das besser funktionieren, und gleichzeitig, wenn man das sagen würde, wir haben einen Sechser, Pavlovic, der zentral so ein bisschen die Sechs hält, so wie Stiller es jetzt auch gemacht hat in den Spielen, und dann haben wir einen, der sehr mobil ist und halt auch im Spielaufbau ein bisschen kommen kann und dann wieder vorne reingehen kann, dann ist das eine gute Rolle für, dann ist es, ich glaube, es ist auch eine ganz gute Rolle für Goretzka, es ist eine super Rolle für Stach, glaube ich, es ist vielleicht auch eine gute Rolle für Mecha, und ich habe so das Gefühl, also das ist jetzt ein bisschen, der Bundestrainer soll lieber diese Struktur spielen statt diese Struktur, ist ein bisschen Klugscheißerei, kann man argumentieren. Aber also ich kann nicht so hundertprozentig nachvollziehen, warum Nagelsmann genau diese Rolle für den Sechser will, warum das so wichtig ist im System aus seiner Sicht.
Also ja, es ist Klugscheißerei vielleicht, aber das, was du erläuterst, führt ja auch zu dem großen Punkt, dass wir riesige Räume auf Außen haben, die Ghana jetzt nicht so nutzen konnte wie die Schweiz, aber einmal schon. Und dann fiel direkt der Ausgleich in einem Spiel mit 80% Ballbesitz und so was von optischer Überlegenheit für Deutschland. Und wenn du eben genau das, was du sagst, Martin, den Sechser dann mehr auf die Seiten ziehst, dann klingt das in meinen Ohren so, als würde das dieses oder könnte es bei diesem Problem auch helfen.
Ja, auch bei dem Problem, was wir hatten über Bastian Schweinsteiger kurz geredet, was Bastian Schweinsteiger auch angemahnt hat und was ich gut fand, war, dass er gesagt hat, dieses, also einfach sehr aus dem 1-0 heraus sehr, sehr viel Kontrolle aufbauen, um einfach das Spiel dann zu gewinnen und den Gegner nicht mehr ins Spiel kommen lassen. Das ist nicht gelungen gegen Ghana. Und das ist, ja, da würde zumindest eine kleine Alarmsirene bei mir angehen, dass das nicht gelingt. Und das ist halt auch deshalb, weil die Spielidee halt schon sehr stark darauf ausgelegt, wie das bei Nagelsmann ja immer ist, die Spielidee ist immer sehr stark darauf ausgelegt, Chancen herauszuspielen. Mhm. Und erneut kann man den Bayern-Vergleich führen, dass Bayern extrem gut darin ist, auf einem sehr hohen Tempo zu verlagern und immer wieder den Gegner unter Druck zu setzen und dann aber sehr punktuell auch wirklich nach vorne zu spielen. Also im Grunde, der Gegner wird die ganze Zeit bedroht mit sehr viel Zug, mit sehr viel Tempo in der Verlagerung und dann wird immer wieder vorne reingegangen. Und jetzt gegen Ghana hat mir das genau das gefehlt. Das Verlagerungsspiel, die Ballzirkulation war zu langsam und man hat zu früh, zu einfach versucht, vorne reinzuspielen in Situationen, die viel zu eng waren und die auch dadurch eng wären, dass so frühzeitig so viele Spieler vorne drin sind. Es gibt Situationen im Spiel, in allen von den letzten Spielen, wo das total geil aussieht, wenn da 2-3 Spieler vorne drin sind, du knallst da den Ball rein und dann kombinieren die super schnell und dann sind die auf einmal durch und zack. So, das kann auch funktionieren. Ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist per se nicht auch eine gute Variante, aber die Variante, dass du einen Spieler mehr in der Zirkulation hast und diese hohen Positionen dynamischer besetzt aus den tiefen Räumen, die dann vorne reinlaufen und nicht direkt schon vorne drin stehen, finde ich schon auch, also mir hätte es gefallen, wenn man das mal phasenweise zumindest gesehen hätte, vielleicht als Variation, dass man sagt, Goretzka oder dann Groß spielt mal phasenweise in einer flacheren Position,
genau.
Ist nicht die ganze Zeit schon vorne drin.
Exakt, weil gerade das ist ja Teil des Profils von Leon Goretzka. Das ist auch etwas, wo er sicherlich besser ist als so manche Konkurrenten auf seiner Position. Das Nachrücken in den Strafraum rein dann auch mit Dynamik, das macht halt Leon Goretzka auch jetzt noch richtig, richtig gut. Also es ist jetzt auch nicht so, dass er ja ein schlechter Spieler sei, nur weil die Debatte so erhitzt über ihn geführt wird.
Was
ja.
Was übrigens ich auch ein Problem in der Rolle finde. Wir werden heute noch ein oder zweimal über Chancenverwertung sprechen.
Oh, endlich. Habe ich endlich auf unsere Seite des Diskurses gezogen.
Genau. Nee, Goretzka, also wie du sagst, Goretzkas eine seiner ganz, ganz großen Stärken ist, dass er aus ziemlich tiefen Positionen mit sehr viel Wucht so in den Strafraum nachrückt. Wo kommt er dann zum Abschluss? Wir erinnern uns zum Beispiel an das entscheidende Tor, was er bei der letzten WM gegen Ungarn macht. Aus dem Rückraum. Der kommt aus dem Rückraum zum Abschluss mit ziemlich viel Raum vor sich, relativ frei. Wenn wir jetzt gucken, wo er aktuell zum Abschluss kommt, ich glaube gegen die Schweiz hat er, glaube ich, 3 oder 4 Situationen gehabt. Er steht immer ganz vorne drin. Er steht im Grunde da wie ein Mittelstürmer, weil er im Grunde eine Gegenbewegung hat mit dem Mittelstürmer. Die Mittelstürmer, alle, die wir haben, kommen sehr viel zum Ball. Und er ist so ein bisschen, und das könnte vielleicht eine Erklärung sein dafür, warum Nagelsmann diese Rolle unbedingt will, weil er eine Gegenbewegung haben will, dass der Mittelstürmer rausgeht aus der Sturmspitze und jemand anders dann da reingehen kann. Mhm. Und dafür scheint Goretzka gut geeignet, sorgt aber dafür, dass er dann in letzter Instanz in Mittelstürmerposition drin hängt und direkt unter Gegnerdruck in sehr, sehr engen Situationen unter sehr viel Druck, nicht mit dem offenen Strafraum, nicht aus der Vorwärtsbewegung, sondern aus dem Stand im Gegnerdruck muss er zum Abschluss kommen. Und das hat gar nicht so ausgesehen, als ob er das gut kann bis jetzt. Weil das ist ja auch was, was er, das hat er, er hat viel, sehr viel gespielt in seinem Leben, aber Sturmspitze noch nicht. Und das ist, die Strafraumsituationen sind ein bisschen so, als wäre er der Mittelstürmer sehr, sehr häufig. Und das weiß ich gar nicht, ob das, ob da diese Fähigkeit, die seine, also ob die Torgefahr, die er hat, nicht in der Rolle viel weniger zur Geltung kommt als in einer konventionelleren Rolle.
Ja, interessanter Punkt. Ich meine, das sieht man ja auch dann an der Personalie, egal ob Kai Havertz oder Nick Woltemade, die beide eben sehr fluide spielen. Ich meine, Havertz ja auch im zweiten Spiel auf dem rechten Flügel. Also ich beziehe mich jetzt bei Havertz jetzt dann aufs erste Spiel gegen die Schweiz. Aber wo du eben genau das gesehen hast und wo das in guten Momenten natürlich auch eine Stärke ist von Deutschland. Du weißt nie, wo taucht welcher Spieler auf. Gerade ein Florian Wirtz ist dann gar nicht zu fassen. Kai Havertz entzieht sich aber eben auch immer mal wieder ganz gut den Innenverteidigern. Aber manchmal hat man auch den Eindruck, dass das vielleicht früher die Gegner noch mehr verwirrt hätte als jetzt, wo man eigentlich diesen Spielstil von Deutschland, also wenn wir jetzt einfach nur darüber sprechen, was machen sie innerhalb des Strafraums, dann erkennst du da jetzt einfach schon über viele, viele Spiele hinweg gewisse Muster. Die sind natürlich trotzdem nicht leicht zu verteidigen, weil die Spieler alle technisch sehr stark sind. Ich meine, auch Nick Woltemade, der kann schon in der 7. Minute oder was das ist, gegen die Schweiz schon das 1:0 machen. Und dann wäre das Narrativ wahrscheinlich gewesen, guck mal, der Julian, er hat ihn gefixt. Er hat, Gott sei Dank, hat ihn von Beginn an spielen lassen. Aber ich habe auch den Eindruck, dass in beiden Spielen, sowohl gegen die Schweiz als auch gegen Ghana, die haben beide viel zugelassen. Und wir reden gleich über Chancenverwertung, das hätte höher ausgehen können. Ich hatte aber nicht den Eindruck, dass die jetzt so komplett überrascht davon waren, was Deutschland eigentlich offensiv angeboten hat. Es war dann eben nur die Frage, bekommen sie es irgendwie verteidigt? Und ich weiß nicht, Caro, wie es dir geht, aber mir fällt es schwer, dann diese Spiele so komplett auf allerhöchster Leistungsstufe einzuordnen, weil die Schweiz ja komplett durchrotiert hat. Also in der zweiten Hälfte steht da ein komplett anderes Team auf dem Feld und das ist nicht das erste Team der Schweiz. Und bei Ghana könnte man darüber argumentieren, die haben das schon ernst genommen. Ich meine, Otto Addo hat jetzt letztlich über dieses Spiel auch seinen Job verloren als Trainer von Ghana. Aber ob die jetzt gerade in ihrer besten Form auch tatsächlich da aufgelaufen sind, also hoffe ich für Ghana ehrlich gesagt nicht, weil dafür war es schon sehr unterlegen in der Anfangsphase. Und das macht es halt dann noch schwieriger, glaube ich, in der Bewertung, dass man halt auch festhalten muss, das waren jetzt gar nicht Teams in Bestform, gegen die Deutschland dann sich zwar Chancen rausgespielt, aber nicht verwertet hat in Summe.
Ja, am Ende waren es 2 Testspiele und auch gegen Ghana hat Deutschland ja in der zweiten Hälfte viel rotiert. Wir hatten vierfach wechselt, ich glaube insgesamt 7-mal gewechselt und das hast du auch bei Deutschland gemerkt, dass es ein Testspiel ist. Und ja, du hast jetzt das Schweiz-Spiel angesprochen und ich finde einfach die Probleme, die wir angesprochen haben, sind ja komplett unabhängig vom Gegner und ob das jetzt ein Prime Frankreich ist oder die zweite Mannschaft der Schweiz, sind die Probleme gleich, ist halt bloß die Frage, ob nicht Dembélé oder
Mbappé zum Beispiel.
Mbappé. Oder, also kann man jetzt viele aufzählen, da nicht.
Einer der 15 anderen Weltklasse.
Einer der 15 anderen, ja, da war gerade in meinem Kopf so ein Namen.
Das waren zu viele,
komm ich denn da jetzt raus? Verdammte Tat.
Das ist der Podcast vorbei, wenn du jetzt anfängst, dann aufzuzählen.
Und das ist dann eben erstens die rechte Abwehrseite beim ersten Gegentor gegen die Schweiz. Ich finde so Schlotterbecks Fehlpässe, da musst du nicht drüber reden, das passiert dem irgendwie in dem Spiel, warum auch immer. Aber ich glaube, eine Grundsatzdiskussion über Schlotterbeck anzufangen, ist definitiv nicht zielführend. Aber eben auch, was wir gerade lange besprochen haben, das defensive Zentrum, wo Leon Goretzka, ich glaube, 14 Pässe in der ersten Halbzeit gegen die Schweiz spielt. Und das ist für jemanden, der auf dem Papier auf einer Doppelsechs aufgestellt ist, schon eine merkwürdige Statistik. Mhm. Wir wissen, warum. Ihr habt es erklärt, mit seiner Spielweise. Aber daran kannst du ja diese zwei, ich würde es jetzt mal zwei großen Probleme, kannst du an dem Spiel gegen die Schweiz mehr erkennbar machen als an dem Spiel gegen Ghana. Weil ich fand auch Ghana wirklich schlecht im Vergleich zur Schweiz. Deswegen ist das nochmal, ja, irgendwie eine andere Sache. Aber gegen die Schweiz eben diese Abwehrseite, nicht nur die rechte von Kimmich, der manchmal im Mittelfeld irgendwo flöten gegangen ist, weil sie eigentlich gerade noch im Ballbesitz waren, aber auch auf der anderen Seite von David Raum. Nicht, dass das nicht auch ein super Außenverteidiger wäre, sondern die haben einfach sehr viel Fläche zu bespielen und sind dann einfach nicht da. Und am Ende hast du dann Tah und Schlotterbeck alleine oder Stiller, der dann zurückläuft, in manchen Fällen. Und diese zentrale Position, das hatten wir auch schon bei vergangenen Turnieren, dass Deutschland es immer wieder das Genick gebrochen hat, dass die Gegner einfach durchs Zentrum durchmarschieren konnten. Und du hast, also Goretzka ist noch der schnellste von denen, die du theoretisch da aufstellen kannst, aber jetzt auch keiner, der die großen Lücken schnell zulaufen kann. Und das musst du einfach anders als durch Tempo lösen, durch eine wirklich klare und schlaue Positionierung. Stiller, Goretzka, Groß jetzt gegen Ghana sind alles Kombinationen und natürlich Pavlovic, der jetzt nicht dabei war. Da kannst du dir irgendwie auf dem Papier was Schönes zusammenbasteln und die Hoffnung, die bleibt, ist, es gibt noch zwei Testspiele und wäre mal ganz geil, da das Zentrum für die WM zu sehen und da dann auch mal zu bleiben und da was Klares sehen zu können, wie sie eben diese riesen Lücken schließen wollen. Ich beende jetzt meine Ausführung mit dem Satz, was gewinnt nochmal Spiele und was gewinnt nochmal Turniere?
Okay, aber da sind wir ja bei einem interessanten Punkt, weil wir alle sehen ja die defensiven Probleme und das ist einfach nicht gut, gegen die Schweiz so viele Gegentore zu kassieren, auch wenn Julian Nagelsmann schon zu Recht darauf hinweist, dass sie weniger Chancen hatten als Deutschland, aber trotzdem sind das einfach zu viele Gegentore und vor allem fällt ja auf, Martin, die gegnerischen Teams von Deutschland kommen immer wieder in ähnliche Situationen. Das hat ja Caro gerade schon schön beschrieben. Und das ist ja auch eingepreist in der Spielidee. Also das ist halt so. Du schiebst bestimmte Spieler nach vorne, dann öffnet sich hinter ihnen ein Raum. Wenn er das komplett absichern würde, würden sie einen wahrscheinlich so langweiligen Fußball spielen, dass wir auch hier sitzen würden und sagen würden, na, das kann man sich ja kaum angucken. Das haben wir ja auch ehrlicherweise ja in der deutschen Männernationalmannschaftsgeschichte auch jetzt schon lang genug gesehen. Ist aber ja dann die Frage, du kannst bei jedem einzelnen Gegentor kannst du sagen, okay, Spieler XY hat da eine falsche Entscheidung getroffen, er hat so ein bisschen Joshua Wagner-Nummern unter den Bus geworfen beim Gegentor gegen Ghana, war sicherlich nicht komplett falsch.
Ja, fairerweise.
Ja,
nee, also
war nicht komplett falsch.
Da gehört da unter den Bus für die Aktion.
Okay, alles klar, ich sehe schon, die Trainer sind sich hier einig in der Runde. Aber haben denn die deutschen Verteidiger, haben die denn das richtige Spielerprofil, um mit den Situationen, in die sie da eben immer wieder kommen, eben in Temposituationen, in knifflige Entscheidungen, rück ich raus oder lasse ich mich fallen, haben die dafür denn das richtige Spielerprofil oder ist das vielleicht auch ein Teil der Antwort auf die Frage, warum kassiert Deutschland wieder und wieder zu viele Gegentore?
Nö, ich glaube, beim Profil hat's, also Stiller als alleinige Sechs hat nicht das Profil, was du brauchst, um diese alleinige Sechs zu spielen. Was man dann in der Schweiz da auch gesehen hat, das ist natürlich eigentlich eine Situation, wo er nicht hin muss, aber gehört auch ein bisschen zur Aufgabenbeschreibung von einem Sechser, dass es mal Situationen gibt, wo er mal irgendwo aushelfen muss und wo er vielleicht auch mal in einer breiten Situation irgendwie ein 1 gegen 1 verteidigen muss. Und Stiller nimmt das 1 gegen 1 irgendwo an der Strafraumseite auf. Und der Stürmer kann einfach trotzdem durchlaufen bis an die Fünfergrenze. So. Also der Stiller verliert 10 Meter im 1 gegen 1, ohne ansatzweise in den Zweikampf dazu kommen. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Fehlverhalten von ihm, sondern das ist einfach die athletische Eignung, die er mitbringt. Das ist das wird bei Pavlovic in ähnlichen Situationen sicherlich besser aussehen. Deswegen, also ich habe gerade schon gedacht, ob man nicht dann, wenn Pavlovic ausfallen würde und er das nicht spielen könnte, ob man dann nicht drüber nachdenken müsste, dass man diese hohe Sechserposition neben ihm ein bisschen aufgibt. Und dann, wenn man, also wenn jetzt, es sieht ja ein bisschen so aus, als ob Stiller jetzt als der Pavlovic-Ersatz gedacht ist. Mhm. Oder diese Spieler haben jetzt vielleicht zu der Erkenntnis geführt, dass Nagelsmann sagt, nee, wir brauchen da einen Mecher auf der Position, der eben dann diese athletische Komponente mehr mit einbringt. Könnte auch sein. Aber ansonsten, ja, das ist eigentlich, finde ich, das große Fragezeichen. Ansonsten, Tah, finde ich, macht das sehr gut. Kimmich macht ja alles eigentlich sehr gut. Ist jetzt nicht so hyperprädestiniert für diese Rolle athletisch. Da gibt es sicherlich Außenverteidiger, Halbverteidiger auf der Welt, die da irgendwie ein 1 gegen 1 auf dem großen Raum noch überzeugender verteidigen können. Aber die meisten von denen haben keinen deutschen Pass. Das ist das Problem. Schlotterbeck ist ja auch eigentlich schon ein Spielertyp, der auch dann große Räume ganz gut verteidigen kann. Rüdiger kann es noch besser. Wenn jetzt Anton spielen würde, dann würde ich mir da noch größere Sorgen machen. Aber so ist es, glaube ich, schon was relativ normal ist. Ich hab das Gefühl, die defensiven Probleme kommen durch einen großen Teil aus zwei Sachen. Erstens, wie man wirklich verteidigt im Verteidigen. Das eine Tor das Tor von, wait, welches Tor war das? War das von Ghana?
Du musst uns mehr Infos geben, damit wir dir helfen können.
Gegen Ghana, ja, warte. Ich dachte gerade.
Also Wagnermann war gegen Ghana. Es schiebt so weit raus, Köln geht in seinem Rücken und legt auf.
Ja, das war ja zum Beispiel gar kein Konter, sondern das kam ja aus einer organisierten Pressing-Situation, wo man nicht genug Spieler ins Pressing kriegt. So. Mhm. Das Pressing-Verhalten und vor allem noch viel mehr, was man beim dritten Tor gegen die Schweiz am besten sieht, das tiefe Verteidigen. Das ist so, wir haben immer noch dieses, das habe ich früher schon mal angemahnt, ich glaube bei der EM war das auch ein Thema und das ist jetzt noch mehr ein Thema, dass man sich im tiefen Block immer wieder rausziehen lässt, dass immer man irgendwie versucht, so latent diesen Pressing-Übergang zu schaffen und das ist was im aktuellen Spitzenfußball nicht besonders viel gemacht wird, weil es sehr, sehr schwierig ist hinzukriegen und relativ leicht bestraft werden kann und eben dann immer dazu führt, dass du zwei, drei Spieler sich dann eben aus dem Block rausziehen lassen, da Räume aufgehen, dann weitere Spieler von hinten in diese Räume reinschieben müssen und man total destabilisiert wird, ohne Zugriff zu kriegen, weil der Gegner einfach viel zu viel Raum hat, um aufzufächern und diese Spieler, die rausschieben, die kriegen nie wirklich Zugriff. Das heißt, die lassen sich einfach nur rausziehen. Die gehen nicht ins Pressing am Ende des Tages. Und dann kommt noch dazu, dass irgendwie jetzt, das war vielleicht auch ein bisschen Testspiel-Dullerei, das Wort erfinde ich jetzt dafür, Testspiel-Dullerei, dass Deutschland total komisch verschoben hat. Also es gab total viele Situationen, wo die Abwehrkette dann einfach stehen geblieben ist in einer Situation, wo die eigentlich noch 5 bis 10 Meter mehr machen könnten. Es gab kurz nach dem Tor gegen die Schweiz gab es eine Situation, da ist der Ball halb, der Schweizer Verteidiger hat den Ball, glaube ich, halb links und die Kette schiebt schon total nach rechts. Also Tar läuft quasi vom Ball weg im Verschieben, was total, also die ganze Kette spekuliert damit, dass die einen Verlagerungsball spielen, es geht ein Riesenloch auf, Schweizer läuft in das Loch, Ball in die Tiefe, so, also so total total bescheuerte Situation, eigentlich total total unnachvollziehbar, wie sowas passiert, und ich hoffe mal, das ist dann in Pflichtspielen dann ein bisschen besser, aber ja, aber da, wahrscheinlich ist das entscheidendere die entscheidendere Sache ist, will man das wirklich auch im Turnier so spielen, dass man sich immer wieder im tiefen Verteidigen dann so rausziehen lässt, oder legt man sich darauf fest, okay, wenn wir nach hinten reingedrückt werden, dann müssen wir einfach mal eine Minute oder zwei im tiefen Verteidigen überleben, alle gemeinsam, und wir können dann wieder rausschieben, wenn die einen Fehler machen, wenn wir einen Ball gewinnen, wenn wir im Ballbesitz kommen, wenn wir wieder ins hohe Pressing kommen, aber wir können das halt nicht erzwingen dann mehr in dieser Situation. Und die andere Sache ist die Art und Weise der Ballverluste. Ich glaube, gegen Ghana ist man reingelaufen in Konter, einfach weil man auch Bälle blöd verloren hat, weil man eben, wie gesagt, nicht genug zirkuliert hat, nicht genug Tiefe hatte, und Bälle schon so beim ersten Übergang in die Offensivposition dann einfach an Mittelfeldspieler in Mittelfeldposition relativ offen verloren hat. Und das Ballbesitzspiel sollte eigentlich besser sein, so dass du einfach Ballverluste hast, die du besser pressen kannst. So, das waren ein paar Sachen, die einfach aus dem Ballbesitz dann kamen. Plus Semenyo ist auch ein geiler Spieler, der auch ein paar Sachen geil
einfach. Ja, klar. Damit muss man ein bisschen leben. Die anderen können schon auch was, da sind wir uns ja definitiv einig. Aber ich finde, das führt eigentlich zu einer interessanten Frage, Caro, nämlich die, ob die Testspiele, die man ja auch wirklich zum Testen verwenden könnte. Man könnte ja auch sagen, in der Saisonvorbereitung bei Bundesligisten, da passiert das immer wieder, dass man sagt, ey, die letzte Viertelstunde der ersten Hälfte, da versuchen wir mal tief zu verteidigen, wir wollen das jetzt mal testen. Und das könnte man ja auch danach dann ganz gut erklären. Sonst erklärt uns Julian Nagelsmann ja auch sehr gerne, was dann eigentlich so seine Gedanken waren. Kann es sein, dass vielleicht ein Problem des deutschen Teams ist, dass man an diese Testspiele letztlich auch immer nur offensiv rangeht und es immer darum geht, nur die Offensividee erstmal umzusetzen und dann halt möglichst 4, 5, 6 Tore zu schießen, dann sind ja auch alle happy. Müsste man vielleicht auch Testspiele jetzt mal ein bisschen defensiver konzipieren, einfach sagen, ey komm, lasst uns mal eine Phase machen, wo wir tief verteidigen, wir brauchen das jetzt bis zur WM noch, weil wenn wir es im ersten WM-Gruppenspiel zum ersten Mal richtig machen müssen, könnte es halt vielleicht auch schon zu spät sein.
Ja, wir hatten ja so ein paar sehr biedere Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Zeitlich kann ich es jetzt gerade gar nicht sagen, wann das war, aber ich glaube, das waren so diese Spiele 0 zu, also
1 wo man, zu 0 wo man in Irland mit, war das doch,
1 zu 0 mit Irland, wo man eben mit Fünferkette mehr gespielt hat, und ja, seit Luxemburg und dann diesem 6 zu 0 gegen die Slowakei hat sich, also in dem Zeitraum hat sich das so ein bisschen gewandelt von diesem etwas biedererin, mehr Fokus auf diese Stabilität, aber dafür so ein Rumgeschiebe um den gegnerischen Strafraum und kaum gefährliche Situationen. Finde ich, das war so ein bisschen der Punkt, wo man einen Wandel gesehen hat in der Spielphilosophie und wie man, nicht Spielphilosophie, aber wie man an die Spiele rangegangen ist. Und da fehlt jetzt eben so ein bisschen die Stabilität zwischen dem. Ich glaube, dass es gar nicht ist, dass sie nicht im tiefen Block stehen wollen oder das nicht ausprobieren, sondern es wird einfach nicht gemacht. Also jetzt auch gegen die Schweiz ist mir aufgefallen, dass das einfach wahnsinnig inkonsequent war. Also ich hatte schon das Gefühl, das Ziel war, dass sich öfter einer zurückzieht in die letzte Kette. Aber das ist mal passiert und mal nicht. Also das hat einfach sehr inkonsequent gewirkt. Nicht, dass diese Idee nicht da war, sondern dass sie nicht konsequent umgesetzt wurde.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass man eigentlich in tiefem Block vielleicht sogar Fünferkette spielen will und das gegen die Schweiz das Sanés Aufgabe war, als quasi Außenverteidiger dann zurückzufallen Und dann war es gegen Ghana, haben sie es auf der anderen Seite gemacht. Da ist dann Wirtz manchmal so nach hinten gegangen, wenn notwendig. Also so ein bisschen viereinhalber Kette. Du fängst Viererkette an und wenn das notwendig wird, wenn da die Breite sehr hoch besetzt wird, dann fällt noch einer mit nach hinten. Ich hoffe mal, dass man da eher auf der Idee bleibt, dass das der Rechtsaußenwert, das dann auch immer sein muss, machen muss und nicht
Wirtz. Also es hat auch Havertz in zwei Situationen gemacht. Da standen sie so im 5-2.
Wollt ihr mir sagen, dass wir wieder an dem Punkt sind, wo Nagelsmann uns Havertz und Sané als Außenverteidiger untergemogelt hat?
Ja. Er hat Havertz sich doch als AV reingebracht und keiner hat es gemerkt.
Ja, und er wird wieder total sauer, wenn es dann demnächst die Diskussion gibt und er sagt, das habe ich doch schon damals gemacht und da hat mir keiner die Frage dazu gestellt. Ja, wir haben es gesehen, aber wir haben ja diese Diskussion auch nicht in dieser Lautstärke, glaube ich, geführt wie in anderen Medien. Ja, aber ich glaube auch, also sie wollten, also situativ war es auf jeden Fall eine Fünferkette. Hätte gegen Ghana, hat man nicht so oft gesehen. Gegen die Schweiz, ehrlich gesagt, da waren es halt auch seltsame Verteidigungssituationen, hatte ich den Eindruck, dass sie oft noch gar nicht die Ordnung hatten, die sie finden wollten. Aber ja, also ich glaube auch, dass er manchmal in Fünferketten denkt für so einen tiefen Block. Aber wie denkst du denn über diese Frage, ob man diese Testspiele vielleicht zu sehr unter der Offensive sieht?
Ist eine sehr große Frage, ne, weil es ja so ein bisschen auch die generelle große Philosophiefrage aufmacht, wie du überhaupt an diese Mannschaft rangehst, ob du sagst, ist es überhaupt bezüglich den Spielern, die wir haben, wo die Stärken eher in der Offensive liegen, ist es überhaupt eine Mannschaft, die du defensiv richtig stabil kriegst, oder ist es eine Mannschaft, wo du halt über die Offensive kompensieren musst, dass sie defensiv nicht so stabil ist. Ich glaube, da kann man zwei Philosophien haben. Wie gesagt, also der Kader gibt her, dass man sagen könnte, gut, stabil. Stabilität wird sowieso, wir fokussieren uns auf die Offensive. Du kannst aber natürlich auch sagen, Offensive funktioniert eh. Wir fokussieren uns darauf, was eher die Schwäche des Kaders ist, die Defensive. Wir fokussieren uns darauf, das in den Griff zu kriegen. Und offensiv gibst du Wirtz und Musiala einen Ball und das läuft dann schon. So. Das ist beides plausibel, glaube ich.
Ja, ich meine.
Also ich glaube, Gareth Southgate Gedächtnisfußball wird das jetzt definitiv nicht mehr in den paar Monaten. Und ich glaube, es ist wirklich von dem, was du gesagt hast, das Zweitere. Es ist, da liegt die Stärke der Mannschaft und da wird sich jetzt drauf konzentriert. Aber du musst halt dazu kommen, dass es nicht so ein immenser Kraftakt ist, weil erstens, du musst durch diese riesen Lücken müssen Laufwege gemacht werden, die gerade in einem Turnier unfassbar kräftezehrend sein müssen. Gerade wenn du da bei 40 Grad in den USA über 9 Wochen oder keine Ahnung, 3 Monate, wie lang dieses Turnier geht, zieht. Und wo wollte ich hin? Genau. Weiß ich nicht mehr, wo ich hin wollte. Aber das musst du trotzdem schließen. Aber du kommst nicht an einen Punkt, wo du eben wie viele von diesen sehr erfolgreichen Nationalteams in den letzten Jahren einen Fußball spielst, der dich komplett einschläfert beim Zusehen, sondern es wird nur über die Offensive gehen. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Aber genau, der Kraftakt. Es ist ja auch ein mentaler Kraftakt, wenn du so eine Dominanz immer ausstrahlst und aber dann dir mit so Ungenauigkeiten einen Gegentreffer holst und dann steht es 1-1 gegen Ghana, was gar nicht fallen dürfte. Also das trotzdem musst du, trotz dessen, dass es nur über die Offensive gehen kann, musst du das ja irgendwie verhindern. Also, aber
das darf Ghana nicht fallen, das Tor. Ja, vor allem, weil ich dann an der Stelle auch, also ich meine, man hängt sich natürlich automatisch immer an Aufstellungsfragen auf, weil das halt so die wichtigsten Entscheidungen und die sichtbarsten Entscheidungen sind von außen bei solchen Länderspielen. Aber wenn man jetzt eben sagt, okay, wir haben im Grunde unsere Viererkette gefunden, das sind Tah und Schlotterbeck in der Mitte, Raum auf links, Kimmich auf rechts und dahinter Olli Baumann. Und ich sehe, dass sowohl Olli Baumann als auch David Raum gerade nicht noch in mehreren Wettbewerben sind. Also da spielt Belastungssteuerung, würde ich sagen, eine untergeordnete Rolle. Dann verstehe ich nicht, warum die jetzt nicht einfach spielen, in Anführungszeichen. Also warum nimmt man jetzt Baumann nochmal raus? Ich glaube, da gibt es noch ganz dringenden Abstimmungsbedarf zwischen Innenverteidigung und Torhüter. Es gab immer wieder, nicht mehr so schlimm, wie es schon mal war, aber es gab immer wieder so kleine Szenen, wo du den Eindruck hattest, jetzt dachten sie, er kommt schneller raus oder er dachte, einer lässt sich von denen fallen. Und solche Dinge, das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Und natürlich gibt es dafür auch gute Gründe. Also du kannst ja auch für Nathaniel Brown argumentieren und kannst sagen, wir wollen uns den nochmal angucken. Und auch seine Rolle ist ja auch eine andere. Also da haben wir ja auch den Außenverteidiger, der eher, also nicht so wie bei Eintracht Frankfurt nach innen zieht, aber schon eher auf der Halbspur unterwegs ist. Also leicht anders als auf der anderen Seite. Anders als du es gerade vorhin beschrieben hast, Martin, da haben wir ja viel über Rechtsverteidiger letztlich auch gesprochen. Aber so ganz nachvollziehbar ist es für mich dann eben nicht. Vor allem, wenn man ja eben sieht, es funktioniert ja noch nicht. Also wenn der Befund wäre, in unserer 1A-Besetzung, da können wir Spiele kontrollieren, wir können Dinge im tiefen Block verteidigen und wir kassieren in der Regel eigentlich sehr, sehr wenige Gegentore. Das ist ja nicht der Fall. Und dann wundert es mich dann doch, dass man da dann wieder sich selbst vielleicht auch das Leben ein bisschen schwer macht, auch wenn es natürlich, ich weiß, dass es nur die externe Sicht ist und es auch nicht so einfach ist, wenn man Bundestrainer ist, aber es ist eben auch erklärungsbedürftig und die Erklärung, die es gab, die fand ich nicht befriedigend. Wollen wir, Martin, oder willst du noch was sagen dazu?
Was war denn die Erklärung? Jetzt zu dem spezifischen?
Naja, Alex Nübel hat sich das jetzt auch verdient, so habe ich das, fasse ich das jetzt mal ganz kurz zusammen, Caro, du korrigierst mich, wenn ich da jetzt was komplett falsch wiedergebe. Zu David Raum habe ich jetzt ehrlicherweise gar nicht so viel gelesen, aber ich war auch sehr in Tribünengesprächvorbereitungen verstrickt. Hat er dazu was gesagt, Caro?
Also ich habe die Interviews nur genau bei dem Ghana-Spiel gesehen und da hat er dazu nichts gesagt. Genau. Vielleicht hat er nach dem Schweiz-Spiel David Raum erwähnt.
Da habe ich es quasi verfolgt.
Ja, guck mal, da kommen wir doch zusammen auf 100% Wissen.
Aber wirklich, na gut.
Aber also Brown noch mal einzusetzen, der jetzt noch nichts gespielt hat davor, das finde ich total nachvollziehbar, zumal er es auch echt gut gemacht hat. Die Kamera verabschiedet sich.
verabschiedet sich ins Dunkle. Du bist wie Homer Simpson, der in die Ecke verschwindet.
Ja, genau. Die geht manchmal einfach aus, das ist ganz random. Was wollte ich sagen? Brown, ja.
Also
Brown
hat
es auch echt geil gemacht, so fand ich. Hat richtig Spaß gemacht, ihm zuzugucken. Hat auch so eine geile, mutige Aktivität mit reingebracht und auch sich schlau verhalten. Viel. Deswegen, ja, ich glaube, den musste man sich dann schon nochmal angucken. Nach aktuellem Stand ist es sogar, gäbe es ja sogar noch die Außenseiteroption, dass man sagt, Brown beginnt rechts und das ist doch Kimmich, der ins Zentrum geht. Würde er wahrscheinlich dann nicht mehr machen, weil die Rollen schon festgezurrt sind. Torwart. Naja, gut, da wägst du halt ab, ne? Ist halt, bringt dir das eine Testspiel da jetzt so viel in der Abstimmung gegenüber? Du musst auch mal einem Torwart, der die ganze Zeit ready ist und dabei ist und Vollgas gibt, dann in seinem eigenen Stadion mal eine Belohnung geben. Kann ich aus Trainersicht sehr, sehr gut nachvollziehen, dass man sich da entscheidet, ihm Minuten zu geben. Das ist auch so ein bisschen eine Tagesordnung als Trainer, dass man hier und da auch mal eine Entscheidung trifft, die dann einfach Rücksichtnahme auf den Spieler ist. Wie viel Spiele sind es noch bis zur WM? Hast du das auf dem Schirm?
Zwei noch. Ich finde, du kannst es auch anders argumentieren. Baumann hatte gegen die Schweiz einen richtig schwarzen Tag. Also das war echt bitter. Und so ein Spiel habe ich von Olli Baumann lange nicht gesehen. Und so kannst du ja genauso argumentieren, dass du dir selber keinen Gefallen tust, wenn du dich schon vor dem Spiel gegen die Schweiz auf Nübel in Stuttgart festlegst, wenn du eigentlich deinen Stammtorhüter noch mal ein bisschen stärken müsstest und da
du
auch
du könntest die Woltemade-Argumentation fahren. Hat gerade eine schwierige Zeit.
Oh Gott.
Ich kriege ihn jetzt wieder hin, indem ich ihn aufstelle. Naja, könntest du genauso machen. Könnte man ehrlich gesagt auch auf die Hoffenheimer Zeit von
Olli Baumann nicht, oder?
Ja, natürlich. Also wie gesagt, ich will ja auch nicht hier so neu mal klug rüberkommen. Ich wüsste es alles besser. Das ist hoffentlich auch klar geworden in der Art und Weise, wie ich es formuliert habe. Aber es wirft dann halt doch eben Fragen auf. Und wenn dann eben die Leistung über einen längeren Zeitraum nicht stimmt, dann wird logischerweise werden diese Fragen lauter. Und das bezieht sich ja auch auf dein absolutes Lieblingsthema, Martin, nämlich Chancenverwertung. Ich freue mich jetzt total, von dir das Plädoyer zu hören, warum sie einfach ihre Chancen besser verwerten müssen und das ein sehr, sehr großes Thema ist in diesem Team.
Ja, gegen die Schweiz fand ich das ganz okay. Dank Florian Wirtz dann wiederum. Der jetzt auch anfängt, einfach so Bälle von irgendwo einfach reinzuballern. Wenn das jetzt auch noch oben drauf kommt, dann aber ja, das ist halt da sind wir beim UNDAF-Thema wieder, ne? Mhm. Das ist einfach Woltemade und auch Havertz immer noch nicht die Spieler sind, die so ganz abgezockt und immer mit der richtigen Entscheidung im Strafraum agieren. Und da ist UNDAF einfach besser als die beiden zurzeit. Und ich finde, das ist wieder was so ein bisschen peripher auch dann in das Thema Sané reingeht, dass die Frage so ein bisschen ist so, also gerade Woltemade ist halt immer noch mehr ein Versprechen als ein Fakt. Mhm. So. Er ist natürlich, wir sehen alle, was der für Anlagen mitbringt, wir sehen alle, dass der punktuell auch also richtig geil zockt und dass der offensichtlich eine Kopfballstärke potenziell mitbringt, die totalen Unterschied machen kann, dass er aber de facto den Ball dann wieder nicht reinköpft. Und dass er, ich weiß nicht, wie viel Kopfballtore hat Woltemade in den letzten 2 Jahren gemacht? Liege ich jetzt falsch oder sind das nicht so arg viele?
Nee, sind nicht so arg viele. Es war nämlich noch ein Thema, als er bei dem 6:0 per Kopf getroffen hat, da wurde darüber noch gesprochen.
Ja.
Also ich kann sagen, dass man Woltemade in der 2. Liga bei Bremen oft eingewechselt hat in der Hoffnung, dass er nochmal einen einnickt, weil er recht groß ist und es hat nie geklappt.
Wobei er arbeitet da wohl auch dran und ist wohl besser geworden. So, der jetzt die eine große Chance, die er da jetzt hatte gegen Ghana, die hatte ja auch eigentlich, also das war ja kein schlechter Kopfball, aber halt nicht gut genug. Und Havertz hat so ein ähnliches Problem, dass er dann auch zu häufig in Situationen reinkommt, wo er nicht so viel draus macht. Und UNDAF hat halt zurzeit einfach von den dreien ganz klar den besten generellen einfach Instinkt, wie komme ich in welche Situation rein und was muss ich dann machen auf den letzten Metern vorm Tor. So, der ist halt einfach sau abgezockt. Mhm. Und der hat vielleicht jetzt in der Spitze nicht die krassesten Anlagen von den dreien. Havertz ist, glaube ich, schneller als er und ist auch der bessere Techniker insgesamt. Und Woltemade bringt eine Athletik mit, die ziemlich außerirdisch ist. So, das hat UNDAF beides nicht. Aber UNDAF spielt einfach am besten zurzeit. Und deswegen ist das, glaube ich, einfach, ist es immer noch ein wichtiges. Ich war sehr, sehr froh, dass wir Havertz auf rechts gesehen haben, weil das macht natürlich die Tür auf für jemand anderen vorne drin. Mhm. Und finde ich, ist auch eine, da ist er, glaube ich, auch gut aufgehoben, weil es nicht sein allerbestes Spiel so, aber machst auch nicht jedes Spiel top. Ist auch als breiter Spieler gegen eine Fünferkette, ist nicht so leicht zu spielen. Aber ich glaube, das macht schon Sinn, ihn da einzusetzen. Von dort kann er auch seinen Tiefgang reinbringen. Und dann hat man 2 Spieler vorne drin, die Tiefgang reinbringen. Wenn das Sané ist oder generell ein inverser Spieler auf rechts, dann hast du das Problem, dass das wieder dann viel in die Mitte zieht und nicht so viel in die Tiefe. Deswegen finde ich das eine gute Variante. Und dann ist, finde ich, schon auch wenn Julian Nagelsmann davon genervt ist, muss man in der aktuellen Form, wenn man guckt, was UNDAF auf den letzten 20 Metern macht und was Woltemade auf den letzten 20 Metern macht, dann willst du doch am Ende in eine WM gehen mit deinem besten Stürmer in der Startaufstellung. So, das ist ja schon ein relevantes Thema. Auch wenn sein Plan jetzt ein anderer war und auch wenn das Versprechen von Nick Woltemade ein so großes ist, muss man sich dann damit auseinandersetzen, was jetzt gerade die Fakten sind und nicht, was das Versprechen ist.
Plus, es ist halt interessant, dass er es nicht schafft, den Vorzug von Woltemade zu begründen, ohne Dennis Undaff letztlich zu kritisieren. Also indem er sagt, ja, er ist halt immer dann gut, wenn der Gegner müde ist, dann ignoriert er A, den Fakt, dass Dennis Undaff oft genug diesen Gegner auch müde gelaufen hat, weil ist ja nicht so, dass er bei Stuttgart immer nur eingewechselt würde. Und B, macht er sich auch angreifbar, denn es ist so, ich habe mir alle Tore von Dennis Undaff in dieser Saison nochmal rausgesucht und es ist so, er schießt in der zweiten Hälfte, schießt er 16 Tore, hat er erzielt, in der ersten Hälfte sind es 7 Tore, aber es sind eben nicht 0 Tore und er hat in allen Viertelstunden der Spiele hat er Tore gemacht, gegen Augsburg und Bern in der ersten Viertelstunde, gegen Augsburg und Wolfsburg in der zweiten Viertelstunde, gegen Leverkusen, Frankfurt und Porto in der dritten Viertelstunde und ja, hinten raus sind es besonders viele Tore, das ist, da müsste man jetzt aber nochmal andere Stürmer daneben legen, mir scheint das nicht so untypisch zu sein, dass Stürmer hinten raus nochmal eher ein Tor machen, denn da fallen grundsätzlich mehr Tore in den Schlussviertelstunden, warum? Weil alle müde sind und das sind nicht immer Tore von ihm als Einwechselspieler gewesen und das will ich nicht verstehen.
Ich glaube aber, ja. da muss ich kurz reingrätschen, weil das, da ist er, war es vielleicht leicht, ihn misszuverstehen, würde ich jetzt mal in
Benefit of a Doubt.
Devils, was ist das Gegenteil von Devil's Advocate, würde ich da mal spielen.
Des Teufels Strafverteidiger. Des Teufels Ankläger bist du jetzt eigentlich. Des Enges Ankläger, so richtig. Oh Gott, hat es lang gedauert.
Genau. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es wirklich sein Punkt war, dass er sagen wollte, Dennis Undaff speziell ist zu nichts zu gebrauchen in der ersten Halbzeit, sondern der ist nur als Einwechselspieler gut. Ich glaube, es war eher der Punkt, dass er sagen wollte, der hat jetzt das Spiel entschieden, aber das Spiel zu entscheiden ist auch leichter, wenn du reinkommst, egal wer du bist. Also es ist einfach, ich glaube, es ging ihm mehr darum zu sagen, nur weil der jetzt das Spiel entschieden hat, heißt das nicht, dass er per se der bessere Stürmer ist. Es kann auch sein, dass du, es gibt genug Konstellationen in der Fußballgeschichte, wo das so ist, dass der zweite Stürmer, der reinkommt, beim BVB ist das zum Beispiel so, da wird die ganze Zeit Gyrassi kritisiert und Fabio Silva wird in den Himmel gelobt und wenn du dann auf die Statistiken guckst, hat Gyrassi irgendwie 13, 14, 15 Saisontore und Fabio Silva 2. Es ist einfach, das Spiel ist einfach leichter zu spielen, wenn du als Einwechsler reinkommst. So, das
ja, aber warum muss er dann zum Beispiel auch sagen, eher, bei dem Tor gegen Ghana, ja, aber es war ja auch seine erste gute Aktion. Vorher war nicht so viel von ihm zu sehen. Ich empfinde ja, das als respektlos dem Spieler gegenüber, ganz ehrlich. Und ich finde auch, dass es, also Julian Nagelsmann verkauft sich da auch selber für dumm. Sonst ist er immer so, dass er jedes Detail mit einbezieht, aber die ganzen Laufwege, die Dennis Undaff gemacht hat, das Binden von Gegenspielern, wie der eine Abwehr beschäftigt, das ist dann auf einmal nichts wert, auf einmal zählen dann nur die Offensivaktionen. Und das ist ja fair, aber halt nicht, wenn du in der einen Seite total detailverliebt bist und über Journalisten dich fast schon ein bisschen lustig machst, wenn sie irgendein Detail nicht erkannt haben, so wie du es erkannt hast. Und auf der anderen Seite bist du dann wieder so einfach. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, zu kommunizieren als Bundestrainer und auch direkt nach dem Spiel ist es nochmal besonders schwierig, aber es ist halt nun mal sein Job und er konnte sich auch wirklich darauf vorbereiten, dass egal was in diesem Spiel mit Dennis Undaff passiert, er nach Dennis Undaff gefragt wird. Und da, ja, naja, gut. Ich habe, glaube ich, meinen Punkt gemacht.
Das war auch, fairerweise fand ich auch, dass es nicht Undaffs beste Halbzeit war. Umgekehrt könnte man argumentieren, also ich hatte das Gefühl, er war vielleicht auch ein bisschen sehr darauf fokussiert, am Ende das Tor machen zu wollen. Normalerweise spielt er ja mehr mit.
Ja,
also er hat weniger mitgespielt, als man das eigentlich von ihm kennt. Hat mich auch ein bisschen überrascht. Allerdings trotzdem hat man das Gefühl, das ist eine Anmerkung, die er macht, aus einer extrem defensiven und angefressenen Position heraus, was einfach, also warum landet er in dieser angefressenen defensiven Position? Es ist einfach, Dennis Undaff in der aktuellen Situation ist einfach auf jeden Fall jemand, mit dem er sich auseinandersetzen muss. Und er, also wenn er sagt, ich habe mich jetzt einfach schon, er hat ja auch nochmal angemerkt, ja, die Rollengespräche, die waren ja für die WM und nicht für März. Also er hat im Grunde damit durch die Blume gesagt, ja, dabei bleibe ich jetzt.
Ja, und genau.
Wenn das so ist und wenn jetzt sein Problem ist, ich habe mich doch jetzt festgelegt, vertraut mir einfach, lass mich mein Ding machen und der Spieler zieht bitte mit und hält's Maul. Wenn das sein Standpunkt ist, muss er trotzdem darauf vorbereitet sein, dass dann nicht so wahnsinnig viel Verständnis für rüberkommt, ne? Und dass er halt trotzdem damit konfrontiert wird und dass, wenn es für alle so aussieht, als ob Undaff die beste Stürmeralternative ist, dass da schon ein bisschen mehr Begründung kommen muss als, oder auch ein bisschen mehr Anerkennung eigentlich auch kommen muss, als einfach sich nur hinzustellen und zu sagen, ja, ich finde ihn trotzdem nicht so gut. So.
Ich möchte noch eine Sache dazu sagen, was auch mit Woltemade zu tun hat. Thema Stürmer. Woltemade ist aktuell kein Stürmer bei Newcastle. Das Bild, was wir von Woltemade haben, ist das von Stuttgart, wo Hoeneß ihn zu einem Mittelstürmer gemacht hat. Bei Newcastle ist Woltemade wirklich irgendwo im Mittelfeld unterwegs, mal rechts, mal links, aber nicht besonders nah am Tor. Und deswegen macht er auch aktuell nicht so viele Tore, weil er gar keinen Mittelstürmer, nicht als Mittelstürmer spielt. Heißt ja nicht, dass das, ich will damit nicht sagen, dass das nicht kann. Im Gegenteil, sondern dass die aktuelle Rolle, die Woltemade im Verein hat, eine ganz andere ist als die, die er gestern im Länderspiel hatte. Und Dennis Undorf hat im Verein eben genau die Rolle, die er auch im Länderspiel eingenommen hat. Oder zumindest sehr ähnlich. So, ihr habt erklärt, was da die Unterschiede waren. Aber das würde ich zu der ganzen Personaldiskussion nochmal dazu sagen, dass er mit Woltemade aktuell im Verein eigentlich jetzt noch den x-ten Zehner für die Nationalmannschaft hast und kein Mittelstürmer.
Und dann, das leitet ja letztlich auch über zur vielleicht letzten Personalie, die wir hier noch zumindest kurz ansprechen müssen, nämlich die Frage, wie wichtig sind jetzt eigentlich Leistungen im Verein für die Nominierung im Nationalteam, und an keiner Person polarisiert sich die Debatte gerade so sehr wie an Leroy Sané. Unter anderem auch an Pfiffen und Buchrufen zu hören, als er eingewechselt wurde. Da hat ja Dennis Undorf ist auch neben dem Platz genauso gut wie auf dem Platz. Er hat das gesamte Paket, wie man das nicht sehen kann. Ich weiß es wirklich nicht. Wenn ihr nicht gehört habt, was er gesagt hat, lest es nochmal nach. Dennis Undorf hat alles Richtige dazu gesagt. Also wir wollen uns jetzt quasi nicht mit irgendwelchen Pfiffen gegen Leroy Sané gemein machen, aber ich finde, man kann ja schon wirklich über seine Rolle diskutieren. Und ich weiß, Martin, dass du bei Leroy Sané immer auch sehr gerne von seinen athletischen Fähigkeiten her denkst, und von, auch hier reden wir immer wieder von dem, was passieren könnte. Also Leroy Sané ist einer von wenigen Spielern, der es schafft, aus einer statischen Situation alleine durch seine Athletik eine dynamische Situation zu machen. Und deswegen ist, allein deshalb ist er hochinteressant, kommen natürlich noch ein paar andere Dinge mit dazu. Wie blickst du jetzt aber nach dem, was wir jetzt von ihm gesehen haben in diesen beiden Testspielen, auf ihn? Unter der quasi Vorbedingung, bei Galatasaray spielt er jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel.
Also nach dem Schweiz-Spiel habe ich gedacht, okay, legen wir den endlich mal zu den Akten. Das ist jetzt, es war lange genug ein Versprechen und es ist kein Fakt geworden. Und aus
doch, gegen die Slowakei beim 6:0.
Ja.
Ja.
Nach dem Ghana-Spiel habe ich eher das Gefühl, dass er vielleicht als Einwechselspieler doch eine gute Option ist. Ich glaube, ich hatte das letzte Mal, als wir gesprochen haben, das schon gemeint, dass man das, glaube ich, gemerkt hat, welche Ansage er bekommen hat und was seine Rolle ist, nämlich die, dass er verteidigen muss, dass er nach vorne in die Tiefe rennen muss und dass er ansonsten einfach spielen soll. Er ist nicht mehr der Star, er ist nicht mehr der, der das Spiel entscheiden soll. Er ist ein Rollenspieler. Er ist der Rechtsaußen, der Mannschaft helfen soll als Rechtsaußen, um da Breite zu geben, um da Tiefe zu geben, um da seinen Job zu machen. Und die Sterne vom Himmel spielen sollen Wirtz und Musiala und vielleicht noch ein, zwei andere. Die Rolle, finde ich, hat er angenommen. So, das hat man in seiner Spielweise gesehen, dass er das macht. Man hat auch punktuell gesehen, dass das nicht seine Spielweise ist, dass er dieses nach hinten arbeiten, dass das nicht seine Natur ist und er dann schon hier und da mal auch in Ballnähe auch mal kurz wieder stehen bleibt und jetzt nicht ein Rechtsaußen ist wie ein Thomas Müller, wo man weiß, da kommt dann permanent Aktivität von der Position. Aber als Einwechselspieler hat es ganz gut ausgesehen, hat das Siegtor dann am Ende vorbereitet und macht das, also da, in der Vergangenheit, wo man ihn mit der Hoffnung eingewechselt hat, dass er dir das Spiel gewinnt, da wurde diese Hoffnung sehr, sehr häufig enttäuscht. Jetzt ist ja die Hoffnung eine andere. Jetzt ist die Hoffnung, dass man einen funktionierenden Rechtsaußen hat. Eine Position, auf der man nicht so krass viele Alternativen hat wie auf anderen. Und dafür, finde ich, ist es wäre es plausibel, ihn als Backup einzuplanen. Ich glaube nicht, dass er eine, also die Startelf gehört da für mich nicht rein, aber als Backup kann man ihn verargumentieren, wenn die Rolle für ihn okay ist und wenn er es gut ins Mannschaftsgefüge passt und so. Du kannst dann auch diskutieren, ob da nicht Kevin Schade die bessere Option ist oder so. Aber ja, keine Ahnung.
Jetzt bei den zwei Spielen ist ja eigentlich der große Gewinner Lennart Karl und der kann die Position auch gut besetzen.
Ja, stimmt. Das ist dann noch die Frage, wie sehr man, wenn man sagt, wir planen vorne mit Woltemade Undaf, wir planen rechts vielleicht dann mit Havertz und dann brauchen wir nur ein Backup für Havertz und wir haben schon Karl. Mhm. Braucht man dann Sané noch, dass ich zwei Rechtsaußen-Backups habe? Ich meine, du kannst Karl dann auch in eine zentrale Position schieben. Aber also Karl war auf jeden Fall on fire gegen Ghana, ey. Das war krass.
Eben, also da würde ich sagen, den kannst du auch bringen, plus er ist von seinem Positionsprofil her noch vielseitiger, weil Lennart Karl eben sich noch wohler fühlt als Leroy Sané in engen Räumen. Sané geht da auch gerne rein, aber er geht eben rein. Karl kannst du auch in engen Räumen anspielen und er kommt da wieder raus, um es jetzt mal so. Also er könnte auch ein Exit-Game spielen, Lennart Karl. Muss er auch, sonst würde er bei Bayern gar nicht spielen können. Und ich glaube, deswegen würde ich ihn ein bisschen vielseitiger sehen. Allerdings muss man auch sagen, also ich fand jetzt Lennart Karl auch sehr stark und ich finde es auch beeindruckend, wie er sich auch bei Bayern reingespielt hat, aber auch beim FC Bayern hast du schon gesehen, sehr junge Spieler laufen auch noch ein bisschen häufiger durch Phasen, gute Phasen und ein bisschen schlechtere Phasen. Es gehört quasi zum, in Anführungszeichen, sportlich erwachsen werden, dass du das nivellierst und irgendwann eben nicht mehr so die Ausschläge nach unten vor allem hin hast, die hat Lennart Karl noch. Also das ist so ein Thema, wo ich sagen würde, da musst du wirklich gucken, wie ist er im Mai drauf und dann entscheidest du, okay, nehmen wir ihn mit in den Kader oder nicht. Habt ihr noch irgendein großes... Wie bitte?
Nee, natürlich auch nicht gewappnet. Gegen Ausschläge nach unten ist Sané auch nicht gewappnet. Ich hatte noch eine Szene, die ich noch beschreiben wollte, die relativ gut aufzeigt, warum Sané so lange so ein Versprechen nur gewesen ist. Weil das nicht nur mit Selbstbewusstsein und Mentalität zu tun hat, sondern zum Fußball ja noch ein bisschen mehr dazu gehört als krasse Athletik so. Und es gab diese Szene ganz früh im Schweiz-Spiel, wo es die Balleroberung gibt. Wirtz ist quasi weg und Wirtz wartet auf den richtigen Moment für das Abspiel in die Mitte, findet dann das Abspiel, findet Sané so ungefähr 11 Meterpunkt und Sané schießt einen Gegenspieler an und die Szene ist weg. Mein Problem ist nicht, dass er einen Gegenspieler anschießt, sondern was man in dieser Szene sieht, ist, dass er sich selber mit einer ganz unnötigen Sache unter Druck bringt, nämlich macht er einen ganz, ganz schlecht getimten, komplett unnötigen Schulterblick und sieht deswegen den Pass nicht sofort. Genau in dem Moment, bevor Wirtz den Pass spielt, macht er einen Schulterblick nach hinten, um was auch immer zu sehen, weil das Tor ist vor ihm, der Ball ist vor ihm. Er guckt quasi, ob einer aus dem Mittelfeld nachkommt, um ihm dann was am Schuss zu hindern in Vollgas. Also selbst wenn da was wäre, kann er nicht so viel dagegen machen. Also ein ganz seltsamer Schulterblick, einfach nur so irgendwo ins Feld rein, obwohl du selber schon im Strafraum bist und vor dir den Gegenspieler hast und auch eigentlich in dem Moment den Ball beobachten musst. Ganz gute Regel ist immer, dass man versucht, sich umzugucken, wenn der Ball irgendwie in Bewegung ist, nicht wenn er gerade gespielt werden kann. Und das führt dann dazu, dass er in dem Moment, wo Wirtz den Pass spielt, guckt er nicht auf den Ball. In dem Moment, wo er auf den Ball guckt, erschrickt er, weil er schon auf halbem Weg zu ihm ist. Und dann muss er ganz, ganz schnell reagieren, nimmt dann, glaube ich, irgendwie einen blöden Kontakt oder so, ist auf jeden Fall, sorgt dann dafür, dass er nicht wirklich frei zum Abschluss kommt und nicht gut sich in den Ball reinbewegen kann, sondern so ganz, ganz hektisch quasi auf dem Ball steht und dann deswegen direkt der Verteidiger verkürzen kann, er direkt vorm Verteidiger steht und er dann ganz hektisch einfach den Verteidiger anschießt, wo er einfach wahrscheinlich, wenn er nicht diesen Schulterblick macht, sondern einfach ganz normal auf den Ball guckt und wartet, wann der Pass kommt, dann wird das eine super gefährliche Situation und nicht so eine, ja okay, hätte was werden können, jetzt hat er einfach nur einen Gegner angeschossen, Ding. So. Und das sind so Details, wo ihm einfach so das Feeling für Fußball fehlt, was Dennis Undaf dann zum Beispiel mehr mitbringt.
Mhm. Dritte Minute müsste das gewesen sein. Diese Szene. Also wir haben im Allgemeinen gesprochen über diese Spiele. Wir sind bis rein ins kleinste Detail gegangen. Man könnte noch 2 Stunden weitermachen. Das ist das Schöne am Fußball. Man kann ewig drüber sprechen. Aber ich muss sagen, ihr habt meine Grumpiness ganz gut wieder geheilt. Inhaltlich gar nicht. Also da bin ich weiter grumpy. Aber so meine Grundstimmung ist einfach viel, viel besser. Deswegen vielen herzlichen Dank an Caroline Kipper. Caro, vielen Dank, dass du dir wieder Zeit für den Rasenfunk genommen hast.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Zum Thema Grumpiness würde ich jetzt zum Abschluss nochmal sagen, mein Grundeindruck von diesen 2 Spielen ist gar nicht so negativ. Ja, kommt jetzt vielleicht überraschend. Wir haben gesagt, das defensive Pressing haben sie große Probleme. Auf der anderen Seite ist beim offensiven Pressing viel Gutes dabei gewesen, finde ich. Gegen die Schweiz starke Standards. Wirklich sehr, sehr starke Standards. Ich habe das Gefühl, dieses Ziel setzt sich, also sich in den Standards zu verbessern, da läuft es ziemlich gut aktuell. Mhm. Das sind die 2 Sachen, die ich jetzt einfach da spontan hervorheben würde. Neben dem, dass es natürlich 2 optisch extrem dominante Spiele waren und dass man da eben auch Positives rausziehen kann. Aber gerade Thema offensives Pressing, auch durch das Personal, was da einfach wirklich stark ist und eben auch die Standards. Fand ich gut. Gute Standards also dabei.
45 gewesen. Schüsse waren es in 2 Spielen. Wir haben quasi alle 2 Minuten einen Schuss gesehen, statistisch gesehen in 180 Minuten plus Nachspielzeit, Fußball. Ja. Das ist schon richtig, darauf hinzuweisen. Sehr gut, Caro. Hätte Martin jetzt auch nochmal gemacht. Martin Rafert von Spielverlagerung. Man kann dir natürlich auch in der Spielverlagerung Academy noch detaillierter zugucken und alles lernen, was es über den Fußball zu wissen gibt. Martin, vielen lieben Dank dir für deine Zeit.
Gern geschehen. Und ich will auch noch einen Satz sagen, nämlich, dass unterm Strich ist es schon auch eine Mannschaft, die geil zockt. So, also auf die ganzen Taktikleute auf Twitter sind immer, oh, deutsche Nationalmannschaft, guck mal, was die wieder gemacht haben. Ja, Diagonalität und zack, zack und bam und ausgespielt. Let's go. Und das ist schon, das nimmt man ein bisschen gerade für so gegeben hin. Aber dass da so Woltemade, Wirtz, zack, zack auf kurzen Räumen, diese kleinen Ablagen und wie flüssig die Spieler immer so in so Drucksituationen dann in diese Kombination reinkommen und wieder rauskommen und so. Ist schon, es ist schon unterm Strich ein ganz geiler Fußball und eine coole Mannschaft.
Sehr schön, sind wir doch bei einem guten Fazit rausgekommen. Ist mir auch auf Reddit aufgefallen, da ist das nämlich auch so. Da findest du immer wieder in der Fußball-Reddit-Taktik-Bubble, findest du immer wieder Zusammenschnitte vom Nagelsmann-Ball ergänzt Slowakia und man denkt sich dann so, echt, gab's da? Und dann guckt man sich an, denkt sich so, okay, in dem Zusammenschnitt, doch, war schon alles gar nicht so schlecht. Vielleicht hätte ich das nächste Mal, ich verspreche es, gucke ich mir vorher so ein Video an, dann gehe ich mit einer besseren Grundstimmung in die Sendung rein.
Max hat Nagelsmann Interviewverbot.
ja, vielleicht sollte ich auch einfach ihm nicht mehr zuhören. Vielleicht wäre es dann besser. Das ist tatsächlich, vielleicht ist es mein Fehler. Ich versuche ja schon auszusparen, wo es geht. Aber gut, also ich danke euch und ich danke natürlich auch den Hörerinnen und Hörern da draußen, denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und sponsorenfrei. Alles, was wir hier machen, ist von euch finanziert durch kleine Beträge, die ihr per Direktüberweisung oder auch per Dauerauftrag gerne uns zukommen lassen könnt. Alle Informationen dazu findet ihr auf rasenfunk.de, wenn ihr auf den Unterstützen-Button klickt oder in der Video- und Podcast-Beschreibung. Da sind auch nochmal alle Wege aufgeschrieben und es geht auch wirklich schnell. Ich möchte mich in dieser Folge bedanken bei André, bei Inschka, bei Tim, bei Michael Rolando, bei David und bei Fabian Holländer. Sie alle haben uns nicht nur unterstützt in der Vergangenheit, sondern sich auch als Unterstützende registriert. Geht auch auf rasenfunk.de und dann einfach auf den Unterstützen-Button klicken. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Feedback zu dieser Sendung sehr gerne unter mitmachen.rasenfunk.de. Und ansonsten möchte ich euch empfehlen, abonniert auch sehr gerne die anderen Feeds des Rasenfunks, gerade im Tribünengespräch. Da wird jetzt so einiges passieren. Wir haben eine Sendung gemacht zu Investoren im Fußball, mit Tabea Kemmer über ihre Karriere und es kommt noch was mit Ronald Reng und Tobias Escher. Also wenn sich das nicht lohnt, dann weiß ich auch nicht. In diesem Sinne. Wir hoffen, diese Sendung hat euch gefallen. Bleibt uns gewogen, bleibt oder werdet gesund und dann hören wir uns hoffentlich ja schon bald wieder hier im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Rasenfunk unterstützen, ihr Knauser.